Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Der Mondkalender sorgt dafür, dass Ostern in diesem Jahr besonders spät ist, mit dem Ostersonntag am 21. April quasi auf den allerletzten Drücker. Doch ganz egal, wann sich der Ostertermin bestimmende zweite Frühlingsvollmond auch zeigt, musikalisch ist das Osterfest, steht seinerzeit voraus. Denn in Salzburg und Baden-Baden beginnen die Osterfestspiele schon vor der Karwoche. Man nimmt also Anlauf für die feiertägliche Festivalzeit. In unserer Sendung Musikjournal geht es ab 20.10 Uhr um die Osterfestspiele Baden-Baden. Wir wollen uns hier in Kultur heute jetzt Salzburg widmen. Dort gab es zum Auftakt Wagners berühmte Sänger-Wettstreitoper Die Meistersinger von Nürnberg. Jens Daniel Herzog hat Regie geführt, er ist Staatstheaterintendant im heutigen Nürnberg und er hat für Salzburg die Bühne auf die Bühne geholt.
Es ist eine große Reise durch ein Theater. Und ein Theater, das eine alte Meistersinger-Aufführung gerade pflegt und im Repertoire hat.
Das Theater im Theater also. Jörn-Florian Fuchs hat sich Herzogs Salzburger Meistersinger angeschaut. Herr Fuchs, ist dieser selbstreferenzielle Zugang von Herzog gelungen?
Nicht so ganz. Der erste Aufzug, das fand ich ganz toll. Das ist wunderbar, wenn man auf die Bühne schaut. Man sieht zwei Säulen dort, die Proszeniumslogen links und rechts. Und dann sieht man tatsächlich das Theater auf dem Theater. Es wird geprobt, die Bühnenarbeiter spielen mitten. Es gibt so eine ganz altertümliche, aber sehr charmante Meistersinger-Inszenierung, die wir dort sehen. Das Ganze erinnert ein bisschen an die Bühne der Semperoper in Dresden. Dort geht diese Inszenierung ja auch hin und tatsächlich ist es wohl eine Mischung aus Dresden und auch Nürnberg, dem Staatstheater Nürnberg und noch verschiedenen anderen Räumen. Dieser rote Faden des Theaters über Theater, der geht leider im Lauf der Inszenierung ein bisschen flöten. So ist zum Beispiel der alte, würdige Schuhmacher Sachs mal in seiner Schusterstube wirklich mit Schuhen und mal ist er so etwas wie ein geschäftsführender Intendant, der alles irgendwie zusammenhält und das wird am Ende nicht so ganz klar.
Stichwort zusammenhalten. Das ist ja nicht zuletzt auch die Aufgabe des Dirigenten, in diesem Fall der große Wagner-Kenner Christian Thielemann. Der dirigiert die Sächsische Staatskapelle in Salzburg. Ist der und das Orchester, sind die gemeinsam gewohnt, überzeugend in Sachen Wagner?
Ja, da war es ein bisschen anders. Im Gegensatz zur Szene hatte ich da mit dem ersten Aufzug wirklich Schwierigkeiten, weil das Ganze nicht so richtig in Fahrt kam. Das zog sich, es gab auch einzelne Details, nicht nur, aber auch bei den Bläsern, die waren unpräzise. Überraschend für diese große Wunderharfe, wie dieses Orchester ja genannt wird. Das wurde dann im Laufe des Abends allerdings zunehmend besser. Thielemann hat jetzt inzwischen einen ja fast reduzierten Wagner-Sound, bis auf die großen Ausbrüche, großen Momente im dritten Aufzug, ist es einerseits durchaus analytisch, das Herauskehren von Details etwa, und andererseits ja durchaus etwas zurücknehmend und sängerfreundlich. Das war früher mal anders, aber insgesamt ist es interessant, diesen Weg des genuinen Wagner-Dirigenten Thielemann über diese Jahrzehnte zu verfolgen. Sängerisch hatten wir an diesem Abend wirklich ganz exzellente Leistung. Vor allen Dingen gab es einen neuen Hans Sachs, Georg Zeppenfeld, der in dieser Partie sicherlich Maßstäbe gesetzt hat und setzen wird. Er wird es sicher weiter singen. Und wir haben in der Titelpartie, kann man so sagen, als Stolzing Klaus Florian Vogt, der das bewährt, gut gesungen hat mit dieser Stimme, die ein bisschen einfarbig ist, aber die eben technisch sehr, sehr gut ist.
Nun hat man Wagner noch einen Neuling sozusagen an die Seite gestellt. Es gab am Wochenende eine Uraufführung in Salzburg. Der junge deutsche Komponist Philipp Mainz, Jahrgang 1977 ist er, der hat eine Kammeroper komponiert nach Emile Zola, der Titel Thérèse, und wir hören mal ein paar Klänge daraus. Deutlich hörbare Konflikte in Therese. Von Philipp Mainz geht es nämlich um ein Liebespaar, das den dazwischen stehenden überflüssigen Ehemann umbringen möchte. Herr Fuchs, jetzt haben wir gerade die deutlichen Konflikte gehört. Ist das denn eine durchweg von Spannung getragene und von Spannung bestimmte Musik in dieser Kammeroper?
Naja, diese Spannung, dieses nervöse Flimmern, Zittern, es geht auch viel um Gift, ja, um Substanzen, die nicht nur dem Camille, dem Ehemann, sondern auch einer alten Tante dort verabreicht wird. Das ist spürbar umgesetzt von Philipp Mainz in eine schon gut funktionierende Musik, aber es bleibt doch auf diesem Nervositätslevel eigentlich fast die ganze Zeit. Also das wäre doch ein Einwand, dass das 95 Minuten in dieser expressiven Hochspannung läuft und dass es nicht irgendwie auch eine besonders große Eigenständigkeit dieser Musik gibt. Auch da allerdings wieder eine ganz tolle Sängerbesetzung. Wir haben etwa als Madame Raquin die Tante, haben wir Renate Behle, eine großartige Sängerin, die man lange nicht gehört hat. Und dann in den Titelrollen kann man sagen Otto Katzermeier, Laurent und Therese Marisol Montalvo. Dieses Paar, das am Ende dann in den gemeinsamen Selbstmord geht. Auch das war wirklich gut. Die Inszenierung des Schweizers Georges Delnant, die ist eher eine Installation auf ein paar Kisten. Ja, vielleicht ist es eine Bibliothek, so etwas. Da wird eben ein bisschen drauf herumgeturnt. Das fand ich sehr, sehr dürftig.
Jörn-Florian Fuchs über das Auftaktwochenende der Salzburger Osterfestspiele. Vielen Dank. Eine Uraufführung von Philipp Mainz und Wagners Meistersinger standen dort auf dem Programm. Von Richard Wagner stammt der viel zitierte Imperativ Kinder, schafft Neues. Eine Aufforderung, die manch einem Künstler, manch einer Künstlerin im Nacken sitzt. Als Anspruch nämlich, das Rad neu erfinden und auf Teufel komm raus Originalität beweisen zu müssen. Dabei ist die Suche nach dem Neuen doch vielleicht nur die halbe Miete. Die Orientierung an Vorbildern, die Rückbesinnung auf Traditionen womöglich die andere. Das scheint jedenfalls die Überzeugung der Macher des internationalen Literaturfestivals Eventi Letterari Monte Verità zu sein. Dort im Schweizer Kanton Tessin hat man in den vergangenen Tagen die Literaturgäste nach ihren Klassikern, nach Lehrmeistern und Idolen befragt. Auf den Schultern von Riesen, so das Motto des Festivals. Katrin Hilgruber berichtet.
Es gibt keinen Giganten, der ewig hält. Mit dieser Behauptung macht eine Konditorei in Ascona Appetit auf ihre besonders stattliche Colomba, das traditionelle italienische Ostergebäck in Taubenform. Ein Foto des Riesenvogels aus Hefeteig findet sich im Programmheft der 7. Ausgabe des mehrsprachigen Literaturfestivals Eventi Letterari Monte Verità. Diesem ging es bis Sonntagabend in Ascona und im Nachbarort Locarno allerdings weniger um den Verzehr von gigantischem Ostergebäck als vielmehr um die Erklimmung von Geistesriesen. Nachdem der bisherige künstlerische Leiter Joachim Sartorius stets die Utopie im Titel führte, setzt der Mailänder Literaturwissenschaftler Paolo Di Stefano als sein Nachfolger nun neue Akzente.
Allora si è pensato al rapporto.
Wir haben uns auf unsere Beziehung zu den Klassikern besonnen, zu den großen Meistern der Vergangenheit. Und diese Verbindung ließ sich mit dem mittelalterlichen Theologen und Philosophen Bernard de Chartres herstellen, der sagte, wir sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Dadurch können wir weiter als diese schauen. Außerdem ergibt sich eine Verbindung zu einem wunderschönen Essay von Umberto Eco, der sich mit unserer Beziehung zu den Klassikern und mit der zwischen den Generationen beschäftigt. Zur Eröffnung sprach der israelische Schriftsteller David Grossmann über seine Vorbilder. Außerdem genoss das Publikum eine Lesung mit Laura Morante, Nichte der großen Schriftstellerin Elsa Morante und selbst Schauspielerin und literarische Debütantin. Laura Morante las aus der Erzählung »Die Vögel« von Bruno Schulz, dem 1942 ermordeten jüdisch-polnischen Schriftsteller.
Sopraggiunsero gialli, colmi di noia, i giorni invernali. La terra arrossata era coperta da una tovaglia di neve, bucherellata, lacera, troppo corta.
So wurde das etwas Papieren anmutende Motto des Festivals von den literarischen Gästen überzeugend, ja zuweilen mitreißend mit Leben gefüllt, etwa wenn David Grossmann über seinen Fixstern Bruno Schulz sprach, auf den ihn der Anruf eines Lesers gebracht hatte. Das Leben in all seiner Intensität zu leben, in all seinen Facetten, in jedem Moment, auch in diesem, in dem es Millionen von Ereignissen und Nuancen gibt, die wir wahrnehmen oder ignorieren können, das ist das, was Bruno mir beigebracht hat. Ich nenne ihn Bruno, denn wir sind ja schon eine Zeit lang befreundet. Grossmann appellierte leidenschaftlich an das Publikum, sich anderen Sichtweisen zu öffnen und als Mann die innere Frau oder als Frau den inneren Mann zu Wort kommen zu lassen, so wie er es in seinem 700-Seiten-Roman »Eine Frau flieht vor einer Nachricht« tat. Der Perspektivwechsel als Elixier.
When I write essays or political books,
Wenn ich politische Essays oder politische Bücher schreibe, vergesse ich nie, dass ich, wenn ich 500 Meter weiter südlich zur Welt gekommen wäre, Palästinenser sein könnte und die Wirklichkeit wohl ganz anders betrachten würde. Das bedeutet nicht, dass ich deshalb die palästinensischen Ansichten und Forderungen übernehme, keineswegs. Aber dieser Perspektivwechsel bereichert meinen Kontakt mit der Wirklichkeit. Der Zürcher Schriftsteller Adolf Muschk ist in diesem Jahr angereist, um unter anderem an den Komödiendichter Aristophanes zu erinnern. Doch der schwungvolle Homme de Lettres des Jahrgangs 1934 wäre nicht er selbst, wenn er nicht auch auf dem traditionell internationalen Monte Verita unverdrossen für Europa plädieren würde.
Wir müssen die Balance kriegen zwischen einem absolut notwendigen Pragmatismus und einem eigentlich angesichts der Weltlage unangebrachten Enthusiasmus. Wie man das machen soll, weiß ich nicht. Ich gehöre einfach zu denen, die es immer noch versuchen.
Und das mit den Mitteln der Literatur. Adolf Muschk war das, der Schweizer Schriftsteller, beim Literaturfestival Eventi Letterari Monte Verità. Katrin Hilkober berichtete. Für Enthusiasmus entschieden sich am Samstagabend in einem Istanbuler Fußballstadion unzählige Fans. Auf einer Tribüne hatte der Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu Platz genommen. Das ist der neue Bürgermeister Istanbuls, wenn es denn nach den vorläufigen Ergebnissen der Kommunalwahl vor zwei Wochen ginge. Doch İmamoğlu wartet weiterhin auf seine Ernennungsurkunde. In Sprechchören riefen die Fußballfreunde am Samstag denn auch: Gebt İmamoğlu die Urkunde. Politisches Engagement also von der Fußballtribüne aus. Erdogans AKP droht, auch in Istanbul, das Bürgermeisteramt zu verlieren. Die Nachzählungen sollen in dieser Woche abgeschlossen sein. Mitten im politisch bewegten Istanbul findet noch bis morgen zum 38. Mal ein Kulturfestival statt, das geprägt ist vom Widerstand. Das internationale Filmfestival Istanbul, das Anfang der 80er Jahre, also in politisch höchst instabilen Zeiten, ins Leben gerufen wurde. Unser Filmkritiker Rüdiger Susland ist frisch aus Istanbul zurück. Herr Susland, im Fußballstadion war, wie wir hören konnten, der Unmut oder vielleicht besser das Engagement groß. War denn der Streit um die Wahlergebnisse auch auf dem Festival zu spüren? War das da ein Thema?
Ja, eigentlich überall, sowohl in den Gesprächen mit Filmemachern, abends bei irgendwelchen Empfängen oder Partys, als auch sicher in manchen Filmen, natürlich nicht als Reflex auf die Kommunalwahlen. Aber ganz allgemein ist es klar, dass die Filmszene und auch das Festival selbst, die Festivalleitung, zur Opposition eher gehören, zu den Gruppen, fast die Hälfte der türkischen Bevölkerung, die ja nicht für Erdogan sind und die eigentlich eine offene Türkei wollen, dem Westen zugewandt, freiheitlich, demokratisch. Das ist schon da sehr spürbar. Darunter leidet auch das Festival, weil es einfach finanziell in den letzten Jahren zunehmend schlechter gestellt war. Die Stadt zum Beispiel hat dem Festival nicht nur die finanzielle Unterstützung weitgehend entzogen, sondern auch verboten, öffentliche Werbung zu machen, also große Werbebanner jedenfalls, und auch verboten, Sponsoren zu gewinnen.
Die Finanzen sind das eine. Wie funktioniert sonst so ein Filmfestival dieser Internationalität und Größe in Zeiten von Erdogans Macht?
Ja, also zum einen die das Festival dann eben unterstützen, auch finanziell oder mindestens symbolisch, das sind natürlich dann auch immer ganz wichtige Gesten, wenn es zum Beispiel von der Wirtschaft kommt. Es gibt dann schon in der Türkei private Kulturstiftungen, sonst wäre das Festival gar nicht möglich. Dann gibt es natürlich die Unterstützung der ausländischen Kulturinstitute wie Goethe-Institut, wie Institut Français. Und an den Filmen zeigen sich eigentlich zwei Seiten von dieser augenblicklichen Situation, die ja permanent im Fluss ist. Das eine ist, dass das Festival immer schon ein Schaufenster des türkischen Kinos war für uns, für internationale Gäste, die kommen, um zu berichten, damit man überhaupt weiß, was da los ist, was es für neue Trends, für neue Filmemacher gibt. Aber zunehmend wird auch diese andere Seite viel wichtiger wieder, dass nämlich ausländische Filme, über 200 aus aller Welt, in Istanbul gezeigt werden. Man muss sehen, dass sowohl aus ökonomischen Gründen, aber eben auch wegen der sehr strengen Zensur der türkischen Regierung, ganz viele Filme gar nicht im normalen Kino zu sehen sind. Das heißt, das Istanbuler Filmfestival, zwei Wochen lang über 200 Filme, ist sogar die einzige Gelegenheit für viele Türken, Filme zu sehen, die zum Beispiel von schwul-lesbischer Liebe erzählen.
Dann schauen wir mal mit Ihnen gemeinsam in dieses Schaufenster für den türkischen Film, so wie Sie es gemacht haben in den vergangenen Tagen. Haben Sie da dominierende Themen ausmachen können? Irgendwelche gemeinsamen Themen, die die Filmemacher in der Türkei derzeit, beziehungsweise vor einiger Zeit, weil ja Filme immer ein bisschen brauchen, bis sie im Kino kommen, ins Kino kommen, ausgemacht haben, die die bestimmen und dominieren?
Ja, also was man schon in jedem Fall sehen kann, ist, dass indirekt auch Zensur selbst, unter der die Filmemacher leiden, dann thematisiert wird in den Filmen. Zum Beispiel einer der wichtigen Filme aus der Türkei, das war ein Film, der von einem Gefängniszensor erzählt, der die Briefe, die von den Häftlingen nach draußen geschickt werden, überprüft und sich da eigentlich zunehmend mit einem Gefangenen identifiziert, auf dessen Briefe neugierig wird. Da muss man natürlich auch sehen, so werden dann eben Gefängnisse thematisiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den letzten Jahren 100.000 auch viele Journalisten und Kulturschaffende, sogar ausländische, inhaftiert wurden aus sehr fadenscheinigen Gründen. Noch ein anderer Film beschäftigt sich mit Gefängnissen, indem er von der Liebe einer jungen Frau zu einem Häftling erzählt. Das sind die Spielfilme, in denen kann man auch beobachten, dass zum Beispiel sehr oft Kinder als Hauptfiguren so ein Umweg sind, um etwas radikalere, merkwürdigere Geschichten, auch um fantastische Geschichten zu erzählen. Das kennen wir aus dem iranischen Kino, dass Kinder, leicht so Kindermund sagt Wahrheit. Ja? Und man kann dann über Kindergeschichten plötzlich ganz interessante Sachen erzählen, die Erwachsene gar nicht machen könnten. Daneben gibt es natürlich auch Dokumentarfilme, beispielsweise über armenische Einwanderer heute, Einwanderer in die Türkei, beispielsweise auch über Gallipoli. Gallipoli ist das türkische Schlachtfeld, das blutigste Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs. Und ein Filmemacher, Kökan Ergun, beschreibt in seinem Dokumentarfilm Helden die verschiedenen Besuchergruppen. Das sind Australier und Briten, das waren die Kriegsgegner, und aber eben auch Türken, türkische Nationalisten, die durch diese Schauplätze geführt werden. Und da sieht man wahnsinnig viel, die Facetten und die verschiedenen Perspektiven auf historische Ereignisse. Und das ist extrem aktuell.
Rüdiger Soßland über das 38. Internationale Filmfestival Istanbul. Und von dort geht's jetzt nach Amsterdam. Das Haus in der Prinzengracht 263 ist einer der zentralen Orte des Gedenkens an die niederländischen Opfer des Holocaust. Das Hinterhaus, in dem sich Anne Frank mit ihrer Familie über 2 Jahre lang vor den deutschen Nationalsozialisten und ihren niederländischen Kollaborateuren versteckt hielt. Wer die beengten Räumlichkeiten heute besuchen will, der muss vorab online ein Ticket buchen mit ganz genauem Zeitfenster, denn der Andrang ist enorm. Über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen allein im vergangenen Jahr ins Anne-Frank-Haus nach Amsterdam. Die Pläne für ein Holocaust-Mahnmal in Amsterdam, das sogenannte Namenmonument von dem bekannten Architekten Daniel Liebeskind, die Pläne dafür sorgen jetzt in Amsterdam für heftigen Streit. Kerstin Schweighöfer hat mit Befürwortern und Gegnern gesprochen.
Hier soll es gebaut werden, das nationale Holocaust-Monument, erklärt ein alter Mann, der auf einem Grünstreifen mit Bäumen gerade seinen Hund spazieren führt. Genau hier, auf diesem Teilstück der Weserstraat, zwischen 2 Grachten mitten im jüdischen Viertel von Amsterdam. Seinen vollen Namen will der 67 Jahre alte Rentner lieber nicht nennen. Nur, dass er Rudolf heiße und zu den Gegnern dieses Projekts gehöre.
Was ich davon finde, ich habe keine Worte für.
Ein Mahnmal aus 102.000 Backsteinen soll Stararchitekt Daniel Liebeskind hier errichten. Ein Backstein für jedes niederländische Holocaust-Opfer mit eingravierten Namen. Von oben betrachtet sollen die Backsteinmauern die 4 hebräischen Buchstaben des Wortes Gedenken bilden. Ein Labyrinth aus Namen, so Liebeskind, fast 400 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch. Rentner Rudolf kann darüber nur den Kopf schütteln. Ich bin absolut nicht antisemitisch. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe eine jüdische Freundin, die ist auch vehement dagegen, weil dieses Monument viel zu kolossal für diesen kleinen Ort ist. Und weil diese Grünzone hier dann verschwinden muss. Wir haben schon so wenig Grün in Amsterdam.
Bleib von dem letzten Stück Grün von der Weserstraat ab.
Die 24 Bäume hätten eigentlich schon längst gefällt werden sollen. Doch das haben die Gegner mit einer einstweiligen Verfügung verhindert. Unbegreiflich, so Jacques Grieshaver, Initiator des Projekts und Vorsitzender des niederländischen Auschwitz-Komitees. Wenn das so weitergeht, sind bis zur Realisierung dieses Projekts alle Angehörigen der Opfer tot. Denn eigentlich sollte das Mahnmal schon seit mehr als 10 Jahren stehen. Allerdings etwas weiter nordöstlich, in einem kleinen Park. Dort jedoch befindet sich bereits ein Denkmal, das Auschwitz-Monument des niederländischen Künstlers Jan Wolters. Volkers. Das würde durch das kolossale Liebeskind-Mahnmal regelrecht erdrückt werden, fanden die dortigen Anwohner und leisteten erfolgreich Widerstand. Worauf ein neuer Standort gesucht wurde, die Vesperstraat, mit dem bekannten Ergebnis. Auch dort begannen die Anwohner zu protestieren, zur großen Enttäuschung von Architekt Daniel Liebeskind. In einer Zeit von zunehmendem Antisemitismus und Rassismus dürfe die Judenverfolgung nicht vergessen werden. Hier werde versucht, die Erinnerung auszulöschen. Und ohne Erinnerung, so Liebeskind, gäbe es keine Zukunft. Aber, so stellt Petra Katz klar, Mahnmalgegnerin und Vorstandsvorsitzende der Anwohnervereinigung des Viertels, wir sind nicht gegen das Denkmal, wir sind gegen den Ort und die Art und Weise, wie das Projekt zustande kam. Es gehe zwar um eine private Initiative, so die Mahnmalgegner, aber eben im öffentlichen Raum, realisiert mit öffentlichen Mitteln. Stadt und Regierung wollen den größten Teil der Baukosten, insgesamt 14,6 Millionen Euro, übernehmen. Hätten die Anwohner da nicht stärker einbezogen werden müssen? Verlangt das EU-Recht in einem solchen Fall nicht das Ausschreiben eines Wettbewerbs? So wie in Berlin, wo Wettbewerbssieger Peter Eisenman schließlich das Denkmal für die ermordeten Juden Europas bauen durfte. Eine Antwort auf diese Fragen gibt Ende Mai der Richter in einem weiteren Verfahren, das die Mahnmalgegner eingeleitet haben. Bis dahin müssen die 24 Bäume auf dem Grünstreifen stehen bleiben. Und bis dahin übt sich Initiator Chrishafer vom niederländischen Auschwitz-Komitee in Geduld. Amsterdam werde das Holocaust-Mahnmal von Liebeskind bekommen. Da ist er sich ganz sicher.
Das wird kommen, sicher weten, absolut.
Noch wird allerdings gestritten in Amsterdam, Kerstin Schweighöfer berichtete. Stefan Koldehoff erinnert jetzt in den Kulturmeldungen an die schwedische Schauspielerin Vivi Andersson.
Es war eine dieser Szenen, die sich wahrscheinlich nie aus der Erinnerung löschen lassen, wenn Mann, weniger Frau, sie einmal gesehen hat. Eine junge Frau im natürlich weißen Kleid sitzt auf dem Waldboden und pflückt, na was wohl, wilde Erdbeeren. So hieß der Film von Ingmar Bergman, mit dem Vivi Andersson damals 1957 bekannt wurde. 13 weitere Filme mit demselben Regisseur sollten folgen, darunter Klassiker der Filmgeschichte wie Das siebente Siegel oder Das Teufelsauge. Als wohl größte Charakterrolle ihrer Karriere wird jene der Krankenschwester Alma im Bergmann-Drama Persona von 1966 angesehen, in dem Vivi Andersson neben Liv Ullmann zu sehen ist. Gestern nun ist die Schauspielerin, wie ihre Familie bestätigt hat, in Stockholm gestorben. Das schwedische Filminstitut nennt sie heute eine der bekanntesten Schauspielerinnen Schwedens. Die Begegnung mit Ingmar Bergman, mit dem Andersson schon im Alter von 15 Jahren ein Werbefilmchen drehte, war sicher prägend. Sie selbst sagte einmal über ihn:
Tatsächlich habe ich nie einen Regisseur getroffen, der sich mit so viel Gefühl und Verständnis anhörte, wie die Schauspieler in ihrer Rolle empfinden und das auch zu nutzen verstand, was im Innern seiner Schauspieler vorgeht. Das machte mich so ruhig und glücklich, dass ich nur jedem Schauspieler wünschen kann, einmal unter Ingmar Bergman spielen zu dürfen.
So die Arbeit mit Ingmar Bergman, ich denke, hat mange Skuespieler gefallen.
Gerüchte über ein Liebesverhältnis zwischen beiden hielten sich hartnäckig, wurden aber offiziell nie bestätigt. Zuletzt stand Vivi Andersson vor 10 Jahren für die Ibsen-Adaption The Frost des katalanischen Regisseurs Ferran Audí vor der Kamera. Sie wurde 83 Jahre alt. So sicher wie der Heuschnupfen kam auch in diesem Frühjahr wieder die griechische Forderung nach Rückgabe der Elgin Marbles aus dem British Museum in London. Diesmal hat sie Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos selbst vorgetragen vor dem hellen, gläsernen Akropolis Museum. Das ist deswegen so wichtig, weil er sagte, Großbritannien müsse die antiken Marmorreliefs aus dem düsteren Gefängnis des Londoner Museums befreien. Unser Haus kann diese Reliefs beherbergen, so Pavlopoulos. Wir kämpfen eine heilige Schlacht für ein einzigartiges Monument. Das British Museum lehnt bislang eine Rückgabe mit dem Argument ab, die Elgin Marbles seien Anfang des 19. Jahrhunderts vom britischen Diplomaten Lord Elgin mit gültigem Vertrag vom Ottomanischen Reich erworben worden.
Stefan Kolderhoff, herzlichen Dank für die Kulturmeldungen an diesem Montag. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn Anklage erhoben. Schwerer Betrug wird ihm vorgeworfen. Mehr dazu in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr mit meiner Kollegin Marina Schweizer hier im Deutschlandfunk. Wenn Sie die Kulturmeldungen oder eines der Gespräche, wenn Sie einen der Beiträge nachhören möchten, dann empfehlen wir Ihnen die Audiothek-App. Die finden Sie in den üblichen, Herr Kolderhoff, was sollen wir sagen?
Download-Programmen.
So sagen wir es, da finden wir sie. Am Mikrofon heute war Maja Elmenreich. Danke fürs Zuhören.